Ihr Lieben, Sabine hatte schon gesagt, 6 Wochen ist es her, dass ihr diesen Text gehört habt und dass ich über diesen Text gepredigt habe. Damals, also ich wiederhole die Predigt nicht, sei kurz erwähnt, damals war der Fokus, wie hilft Jesus uns, Grenzen zu überwinden. Heute schauen wir uns diesen Text noch einmal im Rahmen unserer Predigtreihe an. Predigtreihe, die uns deutlich macht, wer Jesus ist. Als ich diesen Text nun vor kurzem erneut gelesen habe, da hat mich ein einziger Vers echt berührt. Und dieser Vers, der ist so klein, so kurz, 2 Worte gerade mal. Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte. Jesus weinte. Dass gerade ein Johannes das erwähnt, finde ich schon bemerkenswert. In den anderen Evangelien, da lesen wir, dass Jesus zum Beispiel geweint hat, als er kurz vor seiner Kreuzigung auf dem Ölberg stand und auf die Stadt Jerusalem geschaut hat. Und hat ihn innerlich so gepackt, dass die Tränen geflossen sind. Und er hat gesagt, oh Jerusalem, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel birgt, so habe ich versucht, euch zu sammeln. Aber ihr habt euch gewehrt. Ihr habt eure Herzen verhärtet. Ihr habt verpasst, was Gott euch geben wollte. Und ich weiß, dass auf euch Zeiten zukommen werden, die schwer sind, weil ihr die Zeit der Gnade nicht ergriffen habt. Jesus hat geweint, weil sein Volk die Rettung Gottes ausgeschlagen hat. Wenig später lesen wir in den synoptischen Evangelium, also Matthäus, Markus, Lukas, dass Jesus auch im Garten Gethsemane erneut weinte. Er sagt dort zum Beispiel, meine Seele ist so tief betrübt bis an den Tod. Jesus schaute genau auf das, was folgen würde. Er wusste, er würde jetzt an das Kreuz gehen. Und er spürte es, was es bedeutet, die Sünden der ganzen Welt an dieses Kreuz zu tragen. Und er hatte Angst. Jesus, Gottes Sohn, hatte Angst. Und er musste wirklich darum ringen, diesen Willen des Vaters festzuhalten für sich. Auch da weinte Jesus. All das finden wir bei Johannes nicht. Wenn ihr das Johannesevangelium mal lest, Jesus ist dort der souveräne Herr, dem die Dinge nicht entgleiten, der unangefochten seinen Weg geht. Und selbst über sein eigenes Sterben kann Jesus fast nüchtern sagen, niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es selbst. Und ich habe auch Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus geht souverän seinen Weg. Und noch am Kreuz ordnet er die Dinge. Er bittet Johannes, seinen Jünger, für seine Mutter Maria fortan zu sorgen. Jesus ruft aus, mich dürstet. Und Johannes ergänzt, damit die Schrift erfüllt würde. Jesus stirbt mit den Worten, es ist alles vollbracht. Souverän geht er diesen Weg für uns und lässt sich davon nicht abbringen. Aber hier in Bethanien weint Jesus. Hier ist er umgeben von einer trauernden Menge. Hier sieht er Martha und Maria, die beiden Frauen, mit denen eine Freundschaft verband. Er blickt in ihre Augen und er sieht ihre Tränen und er hört, wie die Menschen um sie herum alle trauern und weinen und schreien. Das hat man damals in Israel so gemacht. Trauer war nicht privat in meiner Wohnung, sondern die Beziehung, die da stand. Die Menschen haben Anteil genommen. Man hat es rausgelassen. Und mitten unter ihnen steht Jesus. Und dann gab es auch diejenigen, die zum x-ten Mal so gestichelt haben. Ja, Blinden konnte er das Augenlicht wiedergeben. Aber diesen Lazarus, den er seinen Freund nennt, den hat er sterben lassen. Und Jesus hat auf das alles nicht reagiert. Er hat die Leute gefragt, wo habt ihr ihn denn hingelegt? Und sie sagten, Herr, komm und sie. Das kennen wir doch, oder? Am Anfang des Evangeliums. Da hat Jesus seine ersten Jünger so eingeladen, komm und sieh. Und nun sagen die Menschen zu ihm, ja, komm und sieh. Und dann stand Jesus vor dem Grab und er weinte. Die Tränen flossen. Er, der kurz zuvor Martha gesagt hat, dein Bruder wird auferstehen. Er, der von sich selber sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er, der gleich beten wird, Herr, ich danke dir, dass du mich schon erhört hast. Er, der Tage zuvor seinen Jüngern gesagt hat, ich gehe nach Bethanien, Lazarus ist eingeschlafen, aber ich werde ihn aufwecken. Und nun steht Jesus vor dem Grab und weint. Nun war er nicht mehr der Souveräne, sondern auf einmal der ganz Nahe. Nicht mehr der, der alles weiß, sondern der, der ganz und gar mitfühlt. Mit Maria und Martha, die er so sehr liebte. Er weinte um Lazarus, seinen Freund. Und er weinte mit den vielen Trauernden, für die das alles irgendwie gar keinen Sinn ergab. Wisst ihr, diese zwei kleinen Worte, dieser eine Vers, Jesus weinte, der bringt mir Jesus so unendlich nah. Ich glaube, es würde etwas ganz Entscheidendes fehlen, würde dieser Vers nicht im Evangelium stehen. Jedenfalls für mich. Weil ich merke, dieser Jesus, der kennt nicht nur meine Schmerzen. So aus der Distanz guckt auf sie und sagt, ach Frank, du hast ja wieder Not. Er kennt nicht nur meine Schmerzen, er teilt sie mit mir. Er trägt sie mit mir. Dieser Jesus, er wartet nicht am Ziel und schaut, dass ich den Weg schaffe bis zum Ziel. Er geht mit mir den so oft steinigen Weg bis zu diesem Ziel. Dieser Jesus, er begegnet mir nicht sachlich, weil er ja alles weiß, weil er der Allwissende ist, sondern menschlich, emotional. Er weint mit mir. Er weint vielleicht manchmal sogar da, wo ich mir die Tränen versage, weil man als Mann ja nicht weint, weil man das ja nicht tut. Als Christ ist man immer freundlich und ist man immer fröhlich, weil der Herr ist ja der Sieger. Vielleicht gibt es Situationen, in denen Jesus weint, dass ich nicht weinen kann. Und er sich so verletzlich macht, so verletzlich zeigt. Und ich glaube, ihr Lieben, dass Jesus bis zum heutigen Tag ganz viel weinen muss. Wir kennen alle die Bibelstellen, wo es heißt, Jesus stand zur Rechten des Vaters. Die Majestät Jesus. Ich glaube, oft steht, manchmal kniet dort ein weinender Erlöser. Nicht nur aus Mitgefühl, sondern manchmal aus diesem Schmerz. Aus diesem Schmerz über Tod und Zerstörung. Über Hass und Gewalt. Über Trennung und Ausgrenzung. Über Sünde und Lüge. Kurz, er weint über unsere geschundene Welt. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Dass Jesus oft genug auch über mich weint. Über mich persönlich, über Frank. Über meine Hartherzigkeit. Über meine Unbelehrbarkeit. Über meine Engstirnigkeit. Jesus, der souveräne Herr. Er kann weinen und er weint. Er zeigt sich so verletzlich, weil er liebt. Mehr noch, weil er die Liebe ist. Er stand vor dem Grab und weinte. Und seine Tränen waren noch nicht getrocknet, als er in dieses Grab hineinrief, Lazarus, komm heraus. Und wir wissen ja, dass diese Geschichte so endet. Dass Lazarus wieder zum Leben kommt. Aber ehrlich, können wir ermessen, was Jesus hier tut? Können wir ermessen, was Johannes uns berichtet? Wie gewaltig das ist. Ein toter Mann kommt aus dem Grab gelaufen. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Ich denke, wir haben so eine Sehnsucht in uns, denken, ja, Jesus, du kannst das. Und hier und da auf der Welt passiert das auch. Aber offensichtlich nicht in unserem Kreis. Es ist und bleibt etwas Außergewöhnliches. Es ist nicht das Normale. Es geht eigentlich gegen all das, was wir kennen, was wir Tag für Tag erleben. Normal ist eher das, was wir am Anfang unseres Textes lesen können. Maria, Martha und Lazarus waren nicht im inneren Kreis der Jünger. Sie gehörten nicht zu den Zwölfen dazu. Aber sie waren ganz normale Jünger, so wie du und ich. Ganz normal, irgendwie mit Jesus unterwegs. Und sie finden sich plötzlich in einer Situation wieder, in der Jesus nicht mehr da ist. Nicht mehr da, wo sie selber sind. In einer Situation, wo sie empfinden, jetzt aber bräuchten wir ihn ganz dringend. Und er ist unerreichbar. Die Schwestern, wir haben es gelesen, schickten nach Galiläa, aber Jesus blieb, wo er war. Er machte sich nicht auf den Weg. Er blieb unerreichbar. Und was mögen wohl Maria, Martha und Lazarus empfunden haben? Was mag ein Lazarus gedacht haben, als er merkte, es geht mir immer schlechter, ich werde schwächer, ich kann nicht mehr. Jesus, mein Freund, wo bist du? Vielleicht kennst du ähnliche Situationen. Du liegst Jesus mit einem bestimmten Anliegen, einer Not, einer Frage in den Ohren. Du betest, du flehst, du bestürmst ihn. Und manchmal, vielleicht kennt das auch, da erklärt man Jesus, Herr, das ist jetzt die Chance. Wenn du die ergreifst, dann wird dein Name richtig groß. Dann wirst du gepriesen, mach es doch jetzt. Und er schweigt. Er lässt die Chance verstreichen. Er tut es nicht. Es passiert nichts. Und dann fragt man sich, warum? Und versucht zu erklären, irgendwie zu verstehen, warum Jesus gefühlt so fern bleibt. Aber er liebt mich doch noch. Oder vielleicht doch nicht? Nicht mehr? Gibt es irgendeine Sünde, die mich jetzt von ihm trennt? Hat er mich vergessen? Übersehen? Bin ich vielleicht gar nicht mehr sein Kind? Diese Zweifel, die dann kommen, wenn Jesus schweigt. Ihr Lieben, nicht immer sind die Situationen so dramatisch wie hier bei Martha und Maria. Ich glaube, viele von uns kennen das in viel alltäglicherem Gewand. Wir haben eine Sehnsucht danach, Jesus nahe zu sein. Ihn zu erleben, ihm zu folgen in unserem Alltag. Eine Sehnsucht danach, dass er uns Antworten gibt auf die Fragen, die uns umtreiben. Aber Jesus kommt oft nicht. Und dann schließlich, als er nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Ihr Lieben, im Judentum gibt es so eine Vorstellung, dass die Seele eines Verstorbenen 3 Tage lang immer wieder an das Grab zurückkommt. Und am 4. Tag geht sie endgültig in das Totenreich. Dann ist man wirklich mausetot. Also so richtig. Dann gibt es definitiv keine Hoffnung mehr. Man könnte sagen, alle Messen sind dann gelesen. Es ist aus. Und genau das war der Schmerz von der Martha, den sie Jesus vor die Füße gekippt hat. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wenn du ein bisschen eher gekommen wärst, wenn du nicht 4 Tage gewartet hättest, mein Bruder hätte noch leben können. Und Maria, ihre Schwester, die ein wenig später zu Jesus kommt, sagt genau dasselbe. Jesus, wenn du da gewesen wärst. Jesus, wenn du gehört hättest. Jesus, wenn du mir geantwortet oder geholfen hättest, dann wäre alles anders geworden. Wenn, dann. So denken, so fühlen, so klagen wir oft, wenn wir in Situationen sind, die uns über den Kopf wachsen. Das Gefühl haben, uns sind die Hände gebunden. Wir sind hilflos, orientierungslos, kraftlos. Wenn, dann. Martha überraschenderweise erklärt in dieser Situation Jesus: Doch auch jetzt weiß ich, was auch immer du Gott bitten wirst, das wird er dir geben. Was konkret wird Martha wohl gedacht haben? Worum sollte ihrer Meinung nach Jesus denn den Vater bitten? Das sagt sie nicht. Es lässt sie offen. Sie konnte es vermutlich auch gar nicht sagen, denn sie war in so einer Zwickmühle. Natürlich glaubte sie noch an Jesus, natürlich war Jesus für sie der Gottessohn. Und zugleich wusste sie gar nicht, was sie überhaupt noch erwarten konnte. Es war der vierte Tag, es war alles aus, Lazarus war tot, Punkt, Ende, Schluss. Was kann ich da noch erwarten, wenn ich nichts mehr erwarten kann? Kennst du vielleicht auch diese Ambivalenz, dieses Hin- und Her-Gerissensein zwischen Hoffnung, wie schwach und klein sie sein mag, und Resignation? Ja, ich habe Wunder erlebt, ich habe Wunder Gottes erlebt und dennoch stehe ich gerade vor einer Grenze. Da fehlt mir jede Fantasie, wie ich darüber kommen sollte. Und nebenbei, mir fehlt auch jede Fantasie, wie Gott das verändern könnte. Das ist ein Fakt, den Gott selbst nicht mehr verändern kann. Meist sagen wir das so nicht. Wir formulieren es ein bisschen frömmer. Wir sagen dann, das habe ich eben so hinzunehmen und zu akzeptieren. Frage: Was ist persönlich dein vierter Tag? Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus so unvermittelt. Und prompt reagiert Martha und sagt, ja, hast du gut gesagt. Am letzten Tag, wenn alle aufstehen werden, natürlich wird mein Bruder da auferstehen. Der hat doch an dich geglaubt, der war ein guter Jude, der wird auferstehen. Und Martha hat das wirklich echt gut gesagt. Das war eine lupenreine Lehrbuchantwort. Denn außer die Sadduzäer haben alle Juden auf die Auferstehung gehofft. Darauf, dass der Messias, wenn er kommt und sein Reich vollendet, natürlich die Toten wieder auferstehen lässt. Und das ist, ihr Lieben, ist eine großartige Hoffnung, die wir da haben. Dass das Leben eben nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern dass wir mit Gott weiterleben werden. Unzerstörbar, unbegrenzt, in der Gegenwart dessen, der das Leben schlechthin ist, weil er es überhaupt erst geschaffen hat. Auferstehung. Ich formuliere es mal einfach. Auferstehung bedeutet, du bist kein flüchtiger Gedanke Gottes. Dein Leben verweht nicht einfach so. Du bist nicht nur ein Statist auf Gottes großer Bühne. Gerade dich will der lebendige Gott in Ewigkeit ganz dicht bei sich haben. Gerade mit dir will er an seinem Tisch sitzen. Gerade du sollst diese Herrlichkeit Gottes sehen und genießen und darin aufgehen und die Erfüllung finden. Gerade du. Gott würde es nicht aushalten können, wenn du und du und du nicht in Ewigkeit bei ihm wärst. Gott würde das nicht aushalten können. Darum hat er Jesus gesandt und darum schenkt er dir ewiges Leben. Das Geniale ist, er schenkt es dir. Dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, am letzten Tag. Aber ehrlich, Jesus, das hilft mir heute gar nichts. Das ist überhaupt kein Trost in meiner Situation, die ich jetzt durchleiden muss. Ich kann damit heute gar nichts anfangen. Es ist ja so, dass auch die beste und schönste und stärkste Wahrheit, wenn sie in meinem Kopf ist, nicht automatisch einen Trost, sondern eine Hilfe für mich bedeutet. Und Jesus geht hier einen überraschenden Weg. Er versucht, Martha nicht zu gewinnen, zu sagen, doch, ja, du musst so fest glauben und übrigens, der Trost ist jetzt schon da. Nein, er sagt einfach, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Auf diese Wendung des Gesprächs war Martha überhaupt nicht vorbereitet. Plötzlich reden sie nicht mehr über ein Ereignis am Ende der Zeit. Plötzlich reden sie über Jesus. Über den, der bei Martha ist. Über den, an den Martha so viele Fragen hat. Über den, der mit ihr vor dem Grab des Lazarus steht. Und Jesus sagt ihr damit, alles, was du mit der Auferstehung verbindest, alles, was du dir von der Auferstehung erhoffst, was irgendwann einmal geschehen soll, all das ist in mir jetzt schon da für dich. Denn die Auferstehung ist nicht ein Datum der fernen Zukunft, nicht ein Ereignis, das irgendwann einmal kommt. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das du dir erhoffst. Ich hoffe, ich vereinnahme niemanden, wenn ich sage, ich glaube, wir alle suchen nach Leben. Nach einem guten Leben, nach einem gelingenden Leben, nach einem Leben, das sich lohnt, ein Leben, das Sinn hat, ein Leben, das für andere Wert hat, nach einem Leben mit Inhalt und Bedeutung. Wir ahnen, dass es das gibt. Und in der Bibel lesen wir, Gott hat uns Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Er hat uns diese Sehnsucht nach diesem Leben ins Herz gelegt. Die Frage ist nur, wo suchen wir? Wo suchst du? Es geht übrigens auch, wenn man jahrelang Jesus nachfolgt, dass man dieses Loch spürt, dass man an dieser Stelle einen Hunger hat, dass die Sehnsucht noch nicht gestillt ist. Und man sucht, diesen Mangel an verschiedenen Stellen zu stillen. Sag mal, Jesus, komm, segne mich, komm mit, ich suche es aber. Jesus erklärt, ich bin alles, was du dir vom Leben erhoffst. Ich bin dieses Leben, von dem du ahnst, dass es das gibt. Ich bin der, der die Sehnsucht deines Herzens kennt und sie stillen kann. Und natürlich, zu diesem Leben gehört auch diese Perspektive dazu. Diese Perspektive, dass der Tod dieses Leben nicht beenden kann. Dass es eine Rettung gibt für diese geschundene Welt, in der wir leben. Und wir merken das Ächzen und Stöhnen dieser Welt. Dazu gehört es, dass alles das, was mal zerstört worden ist, was jetzt zerstört wird, was zerstört werden wird, dass das heil werden kann. Dass es irgendwann dieser Tag gibt, wo es kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr gibt. Und Gott alle Tränen abwischen wird. Diese gewaltige Perspektive gehört zu dem Leben dazu. Aber Jesus vertröstet Martha nicht auf später. Und auch uns nicht auf später. Er sagt, dieses Leben ist da, heute, hier, in diesem Moment, in dem Moment, in dem du dein Herz für Jesus öffnest. Denn nun darfst du in einer Gemeinschaft mit ihm leben, die niemals aufhören wird. Hier nicht und in Ewigkeit nicht und erst recht nicht im Sterben. Machen wir nun einen kleinen Sprung in unserem Text nach vorne. Noch mit diesen Tränen Augen hat Jesus also die Leute gebeten, diesen Stein vom Grab wegzurollen. Nein, tut's nicht, er stinkt schon, geht Martha dazwischen. Für Martha war Lazarus abgeschrieben. Vierter Tag, Punkt, Ende, aus. Und Jesus geht liebevoll auf sie ein und sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wenn du vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und er ruft in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Nebenbei, Jesus ist nicht in das Grab gegangen und hat ihn rausgetragen. Er stand vor dem Grab und hat hineingerufen. Und Lazarus hörte das Rufen Jesu. Und er wankte Jesus entgegen, so wie man halt laufen kann, wenn die Füße umwickelt sind mit Leichentüchern. Jesus hat aus dem Grab herausgerufen. Und Lazarus kam. Und alle Umstehenden waren sprachlos. Die verstanden die Welt nicht mehr, weil niemand von ihnen, weder Martha noch Maria, weder die Trauergäste, keiner von ihnen hätte sich vorstellen können, was Jesus jetzt getan hat. Keiner von ihnen dachte sich, Mensch Jesus, kannst du nicht ihn erwecken zum Leben? Auf die Idee kam keiner. Jesus hat das getan. Darum, ihr Lieben, zum Schluss zwei kleine Gedanken. Der erste, Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Ja, nach so tiefgreifenden Gedanken ist es gut, das vielleicht mal ein bisschen herunterzubrechen. Wie er Martha gefragt hat, so möchte ich auch dich fragen, glaubst du das? Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Nun kannst du ja argumentieren und sagen, Mensch, ja, Johannes 11, ist doch ganz klar, Jesus hat den Lazarus auferweckt, hauptsächlich als ein Zeichen für seine Jünger. Denn die sollten so kurz vor der Kreuzigung merken, dass Jesus einen Menschen ins Leben wiederbringt, der tot ist. Also wird auch Jesus nicht im Tod bleiben können. Du darfst so denken. Und sicher spielt das eine wichtige Rolle. Trotzdem bleibt die Frage, traust du Jesus zu, dass er dich überraschen kann? Traust du Jesus zu, dass er Dinge in deinem Leben tun kann, die weit über deine bisherigen Erfahrungen hinausgehen? Traust du Jesus zu, dass er nicht vor den Grenzen, die für dich so unüberbietbar sind, kapitulieren wird? Traust du Jesus zu, dass dein vierter Tag ihn nicht wirklich ausbremsen wird? Oder hast du Gott irgendwie so festgelegt, indem du in deinem Herzen ganz genau weißt, was er tun wird, was er vielleicht tun könnte und was er auf gar keinen Fall tun wird? Hast du in dieser Weise vielleicht deinen Glauben gezähmt und hältst dich fest an Lehrbuchwahrheiten? Die sind ja richtig, die sind gut, aber im Moment nicht die Hilfe, die du brauchst. Läuft Jesus vielleicht in deinem Leben so mit, aber die eigentliche Hoffnung, das, was in deinem Herzen lebt, wenn du denkst, da muss was anders werden, da soll was anders werden, die verschiebst du irgendwo hin, dann, wann alle auferstehen, dann wird alles gut, im Himmel wird alles schön. Ihr Lieben, Jesus ist so viel größer und er kann so viel mehr tun. Wenn wir das Neue Testament lesen, wir finden das dauernd auf Schritt und Tritt. Er ist damals wie heute derselbe. Darum die Frage, glaubst du, dass Jesus immer für eine Überraschung gut ist? Glaubst du ihm? Und der zweite Gedanke, Jesus kommt nie zu spät. Ja, aus der Perspektive von Martha schon, ne? Klar ist zu spät. Unsere Perspektive ist immer nur eine. Aus der Perspektive von Jesus war er just in time. Genau auf den Punkt. Er hatte Martha, Maria und Lazarus nicht vergessen, aber er wollte vielmehr etwas Großartiges tun, eine überraschende Antwort geben. Er wollte eine unvermutete Perspektive öffnen. Er wollte ein deutliches Zeichen setzen und in ein neues Staunen hineinführen. Martha hat das in dem Moment vorher gar nicht gesehen. Musste sie auch nicht sehen, konnte sie nicht sehen. Aber, und das zeichnet diese Frau aus, sie blieb an Jesus dran, sie ist ihm entgegengelaufen, sie hat dem Herzen Luft gemacht und alles vor Jesus ungeschminkt rausgehauen. Und sie blieb auch dann an Jesu Seite, als sie sagte, ich verstehe gar nichts mehr hier. Das ist das, wofür ich dich gewinnen möchte, wozu ich dich ermutigen will, dich wie Martha an Jesus zu hängen. Bist du, wie Martha auch, zu diesem Punkt kommst, an dem plötzlich Jesus ganz neu sich dir zeigt. Und du verstehst, er ist wirklich, wahrhaftig dieses Leben, was ich mir erhoffe und erträume. Amen. Ihr Lieben, was passiert jetzt in den nächsten Minuten? Wir haben Lobpreis miteinander, wir treten vor den Herrn. Und ich habe zwei Dinge, von denen ich denke, dass Jesus sie unter uns tun möchte. Das eine, ich glaube, es gibt unter uns mindestens eine Person, die sagt, es gibt eine konkrete Hoffnung in meinem Leben, die musste ich begraben. Unter Tränen, unter Schmerzen begraben. Das ist mein vierter Tag. Und das Gefühl ist, dass damit auch ein Teil von dieser Person selbst gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus dich, wenn es dir so geht, heute aus diesem Grab herausruft. Und das heißt nicht, dass du jetzt wartest, wann fühle ich wieder neue Hoffnung? Wann wird das in meinem Herzen ruhiger? Sondern wenn du jetzt seine Stimme hörst, wenn er zu dir redet, dass du sagst, Herr, hier bin ich, ich wanke dir entgegen. Den Rest musst du machen, aber ich komme. Ich verlasse mein Grab. Und das Zweite, ich glaube, dass es einige von uns gibt, die genau diese Enttäuschung im Herzen tragen. Herr, du hast deine Chance verpasst. Ob das Heilungen sind, ob das familiäre Angelegenheiten sind. Herr, es war deine Chance und du hast sie verstreichen lassen. Wenn es dir so geht, dass du dich distanziert fühlst, enttäuscht von Jesus, genau an diesem Punkt. Ist dein Vertrauen angeknackt, ist nicht im Generellen, du folgst ja Jesus nach, aber an diesem Punkt ist es wie wund. Ich glaube, dass Jesus dich heute fragt, darf ich dich in die Arme nehmen und dir zeigen, dass du mir wieder vertrauen darfst, dass ich mehr für dich habe, als du jetzt siehst. Wenn ihr euch so angesprochen fühlt, wie immer der Herr zu euch redet, ihr wisst, Geschwister sind gern bereit, für euch zu beten, mit euch vor Jesus zu treten. Lasst uns das gemeinsam tun, dass wir jetzt im Lobpreis unsere Herzen weit aufmachen für Jesus, der das Leben ist und die Auferstehung.